Also ich glaube, ich würde mir als Gesellschaft einen mitfühlenden Umgang, einen empathischeren Umgang mit anderen und ja, ihren Schwierigkeiten wünschen, dass wir mehr aufeinander zugehen, weil das ja dann auch der einsamen Person in dem Moment die Kontaktaufnahme leichter macht, wenn man weiß, da ist ein empathisches Gegenüber. Und ich muss mich jetzt nicht schämen oder so, weil das gerade bei der Einsamkeit auch so ein Ding ist, dass wir dann immer unterschätzen, wie gerne der andere uns doch wieder aufnimmt in eine Beziehung.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg,
und mir, Lisa van Houten. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Herzlich willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Ihr habt ja bestimmt schon mal von der Epidemie der Einsamkeit gehört, oder? Der Begriff ist in den letzten Jahren immer wieder in den Medien gewesen. Und Einsamkeit ist ja so ein schwieriges Thema, weil ich glaube, jeder von uns kennt Einsamkeit. Jeder von uns fühlt sich wahrscheinlich zu bestimmten Punkten im Leben mal einsam oder hat sich schon mal einsam gefühlt. Aber wenn man von der Epidemie der Einsamkeit spricht, dann geht es da ja um mehr. Laut Studien fühlen sich immer mehr Menschen wirklich chronisch einsam und laut einer neuen Studie besonders auch junge Menschen.
Ja, und das ist natürlich alarmierend, weil chronische Einsamkeit sehr viele Folgen haben kann, insbesondere auch schwerwiegende Folgen, nämlich natürlich für die körperliche und auch für die seelische Gesundheit. Und nicht nur das, Einsamkeit hat natürlich auch Folgen für die Gesellschaft. Also wir sprechen hier auch von Themen wie immer mehr politische Radikalisierung, die sogar eventuell zu einer Gefahr für die Demokratie führen können.
Ja, aber wann gilt man denn eigentlich als chronisch einsam und welche genauen Symptome hat denn Einsamkeit? Und vor allen Dingen auch irgendwie, was können wir denn alle dagegen tun, damit das gesellschaftlich nicht mehr so ein riesenbreites, großes Problem ist, das offenbar ja auch laut diesen Studien immer größer wird. Darüber sprechen wir heute.
Ja, und wir haben uns dafür Dr. Mareike Ernst eingeladen. Sie ist Psychologin und arbeitet an der Universität Mainz und an der Uni Klagenfurt in Österreich. Und sie hat dieses Jahr ein Buch über das Thema Einsamkeit veröffentlicht. Wir sprechen mit ihr über all diese großen Themen und insbesondere darüber, warum Einsamkeit dringend immer weiter entstigmatisiert werden muss. Hallo Mareike, schön, dass du heute zu Gast bist bei Femtastics Deep Dive.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Sehr, sehr gerne. Ja, wir wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über das Thema Einsamkeit, mit dem du dich ja sehr ausführlich auch für dein neues Buch beschäftigt hast. Vielleicht zu Beginn erstmal die Frage, wie lässt sich denn Einsamkeit eigentlich überhaupt definieren oder gar messen? Also ist Einsamkeit erstmal nur ein Gefühl?
Ja, also Einsamkeit ist ja so ein Begriff, den wir aus der Alltagssprache auch kennen, ne? Also jeder kann sich unter Einsamkeit was vorstellen. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass der Begriff manchmal ein bisschen falsch benutzt wird. Also man spricht dann auch von irgendwie positiver Einsamkeit, was wir im Englischen als Solitude kennen, wofür im Deutschen nicht so richtig ein Wort existiert. Aber jetzt wissenschaftlich definiert würden wir sagen, Einsamkeit ist immer was Unangenehmes. Es ist immer ein schmerzhaftes, ein quälendes Gefühl. Und das entsteht eben ja aus so einer subjektiven Wahrnehmung. Also es ist wirklich meine persönliche Einschätzung in dem Moment, dass mir soziale Kontakte fehlen, die mir gut tun. Also das kann sein, dass die Qualität meiner Beziehung nicht das ist, was ich mir vorstelle. Also meine Beziehungen nicht tief genug sind, nicht vertrauensvoll genug. Oder auch, dass es tatsächlich zu wenig Kontakte oder FreundInnen oder so um mich herum sind.
Und du hast ja ein ganzes Buch über das Thema Einsamkeit geschrieben und du sprichst da ja von einer Epidemiologie der Einsamkeit, was ja dann bedeutet, das kannst du jetzt gleich nochmal erläutern, aber was ja bedeutet, dass es quasi wirklich ein ganzes gesellschaftliches Phänomen ist. Mit welchen Kennzahlen lässt sich diese Einsamkeit messen? Ab wann vielleicht auch ist die relevant? Also wenn ich jetzt sage, ich habe mich heute mal einsam gefühlt, ist es dann schon was Relevantes, was für dich erfasst würde?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil Einsamkeit nicht wie so eine Erkrankung oder ja auch eine psychische Erkrankung wie jetzt eine Depression oder so klare Diagnosekriterien hat, die man dann so abhakt, ne, auf die man sich international unter Forschenden geeinigt hätte, sondern Einsamkeit ist als Gefühl so ein bisschen schwerer greifbar, ist aber trotzdem eben total relevant, weil ja, es sehr viel Leiden mit sich bringt und eben auch langfristig zu tatsächlich gesundheitlichen, ja, Schäden führen kann, ne, wenn man es chronisch einsam ist und es einem damit schlecht geht. Also, um jetzt auf die Frage nach der Epidemiologie zurückzukommen, deshalb ist es da auch so ein bisschen schwammig und man findet manchmal ein bisschen unterschiedliche Zahlen, weil das davon abhängt, eben wie die Einsamkeit erfasst wird. Das machen wir in der Regel eben als PsychologInnen oder SozialforscherInnen mit Fragebögen, wo die Leute, ja, wie ihr gerade gesagt habt, gefragt werden, wie einsam bist du gerade oder wie häufig bist du einsam? Und je nach Verfahren gibt es dann sozusagen unterschiedliche Schwellen, ab denen man sagt, das ist jetzt kritisch oder das ist jetzt relevant. Man nimmt zum Beispiel manchmal so eine Schwelle wie, wenn jetzt jemand sagt, er ist sehr häufig einsam, dass man dann sagt, okay, das impliziert ja schon einen gewissen Leidensdruck und dass es irgendwie eben nicht was Vorübergehendes ist, was dann absolut normal und ein Stück weit auch gesund wäre, ne, wenn man sich mal so fühlt und mal halt nicht. Ja, und wenn man so anschaut unter den erwachsenen Menschen in Deutschland, wer angibt, sehr häufig einsam zu sein, das sind so 5-10% etwa. Aber das ist eben auch sehr ungleich verteilt über die Geschlechter, über Altersgruppen und so weiter.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch eine relativ neue repräsentative Umfrage, nämlich von der Bertelsmann Stiftung aus dem März 2024. Dort wurden 2532 junge Menschen befragt und die zeigt, dass knapp die Hälfte, also 46% der 16- bis 30-Jährigen, sich einsam fühlen. In dieser Gruppe fühlen sich 35% moderat einsam und etwa 10% sogar stark einsam. Und was auffällt, ist, dass besonders betroffen sind Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, dann Menschen, die in mittelgroßen Städten leben, aber auch arbeitslose Menschen, Menschen mit niedrigem Schulabschluss, geschiedene oder verwitwete Menschen und Menschen zwischen 19 und 22 Jahren. Und um vielleicht da bei diesem letzten Punkt mal zu bleiben, würdest du sagen, ist das generell ein neuer Trend, weil das ist ja sehr auffällig, dass vermehrt junge Menschen sich einsam fühlen heute?
Also ja, ich würde nicht sagen, Trend in dem Sinne, dass das vor Jahrzehnten nicht so gewesen wäre. Es ist aber schon so, dass da gerade mehr die Aufmerksamkeit hingeht, was auch wichtig ist. Weil die Einsamkeitsforschung am Anfang, als es so losging mit auch großen Befragungen, sich sehr auf ältere Menschen fokussiert hat. Und das stimmt schon auch. Also ältere Menschen sind in dem Sinne auch eine Risikogruppe aus verschiedenen Gründen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man über den Lebenslauf schaut, wann das erste Mal Einsamkeit wirklich viele Menschen betrifft, dann sehen wir so einen Gipfel bei den jungen Erwachsenen. Also eigentlich so im Teenageralter geht das los, dass das salienter wird, ne, dass soziale Einbindung uns so wichtig ist, Beziehungen, auch romantische Beziehungen. Und dann haben wir eben gerade an diesem Übergang, ne, diese 19 bis 22, das ist ja auch so eine Schwellenphase, könnte man sagen. Da haben wir starke Anstiege, weil dann für viele Menschen das erste Mal große Lebensumbrüche passieren, wie zum Beispiel der Auszug aus dem Elternhaus. Man geht vielleicht zum Studieren in eine andere Stadt, in der man noch niemanden kennt. Da passiert viel, was aufregend ist und für die Entwicklung auch sehr bedeutsam und in dem Sinne nichts Negatives. Aber dadurch, dass sich das soziale Umfeld um einen rum dann auch so neu strukturiert, ist da das Einsamkeitsrisiko höher. Und es gibt tatsächlich große Meta-Analysen, die schauen, ob über die letzten Jahrzehnte bei jungen Menschen die Einsamkeit zugenommen hat. Und das ist tatsächlich so. Also es scheint beides so eine Rolle zu spielen. Einmal, dass es ohnehin eine risikobehaftete Lebensphase ist für die Einsamkeit. Und andererseits, dass heutzutage Jungsein wohl nochmal irgendwie mehr ein Einsamkeitsrisiko mit sich trägt als vielleicht vor 30, 40 Jahren.
Welche anderen, ich wollte gerade sagen Höhepunkte, aber im Sinne von Abschnitte im Leben, kennst du so aus deiner Arbeit, die ein bisschen prädestiniert dafür sind, Phasen zu sein, in denen man sich oder in denen Menschen sich tendenziell besonders einsam fühlen?
Ja, also wie gesagt, dieser erste Gipfel, den sehen wir im jungen Erwachsenenalter, also so ja, ab Adoleszenz bis junges Erwachsenenalter, so bei den unter 30-Jährigen, könnte man sagen. Und dann der zweite hohe Gipfel ist so mit dem Renteneintritt und dann dem, ja, hohen und höheren Lebensalter, in dem sich dann eben auch Lebensereignisse kumulieren, die das Einsamkeitsrisiko erhöhen, wie zum Beispiel eine eigene Erkrankung, vielleicht Mobilitätseinschränkung, vielleicht auch, dass der Partner, die Partnerin, Freundinnen sterben. Das sind eben große Risikofaktoren für Einsamkeit und die häufen sich in diesen Lebensphasen. Das heißt aber nicht, dass man in den anderen Lebensphasen nicht auch mal einsam sein kann, weil eben gerade diese Umbrüche, ne, zum Beispiel auch ein Jobwechsel oder eine Trennung, das kann ja immer mal vorkommen und ist aber dann nicht so gehäuft wie eben zum Beispiel mit dem Renteneintritt, dass da dann für viele Leute sehr, sehr viel auch verloren geht auf eine Art, was man wieder neu füllen muss mit Bedeutung, mit Beziehungen.
Ja. Aber trotzdem habe ich dich richtig verstanden, dass man schon sagen kann, dass es heute öfters vorkommt, dass junge Menschen sich einsam fühlen, richtig?
Ja.
Und ich muss dann trotzdem direkt fragen, woran liegt das? Weil man könnte ja auch meinen, dass gerade heute in einer digitalisierten Welt es vielleicht einfacher geworden ist, Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also die sich im besten Fall dann auch im sogenannten echten Leben stattfinden. Aber also hast du da direkt eine Erklärung für, was für Faktoren da wirken?
Also das ist eine sehr komplexe Frage, weil Einsamkeit ja aus ganz vielen Risikofaktoren, aber auch Schutzfaktoren erwächst. Man könnte sagen, die nicht nur das eigene Lebensalter oder die soziale Einbindung, so die ich habe, spielt eine Rolle, sondern wie ja gerade auch beschrieben, so der Kontext, in dem ich mich bewege, auch sowas wie ja Armut oder andere Faktoren von Teilhabe, wie zum Beispiel auch, wie viel man arbeitet oder so. Da ist ein riesen Kontext drumherum und es ist sehr komplex, ja, zu fragen, was macht einen denn jetzt einsam oder was schützt davor? Aber jetzt bezogen auf die Frage der Zunahme der Einsamkeit bei den jungen Menschen, könnte man sagen, einerseits könnte dieser Zuwachs, den wir beobachten, auch in dem Sinne etwas Gutes sein, in Anführungsstrichen, in dem Sinne, dass es leichter fällt, vielleicht Einsamkeit zuzugeben, darüber zu sprechen, das zu einem Thema zu machen, also dass mit abnehmender Stigmatisierung die Werte dann höher aussehen, als sie sind, weil es einfach leichter geworden ist, drüber zu sprechen. Dennoch muss man schon genau hinschauen, was denn so eine Zunahme heißt. Weil wir sehen auf jeden Fall, dass junge Menschen heutzutage aus verschiedenen Gründen mehr unter Druck sind als die Generation vorher. Also in Befragungen sieht man, wenn sie sagen, sie fühlen sich finanziell unsicherer, sie sehen schlechtere Perspektiven für ihre Zukunft. Das sind alles Wahrnehmungen, die sind mit Einsamkeit verbunden. Es ist vielleicht auch schwieriger geworden, irgendwie Kontakte zu knüpfen, dadurch, dass man jetzt mobiler ist. Viele Leute arbeiten remote. Es wird vielleicht auch mehr erwartet, dass man mehr rumreist oder für einen Job flexibel ist auf eine Art. Und das kann eben auch Beziehungen gefährden. Und die Digitalisierung ist in dem Sinne so ein bisschen zweischneidig zu sehen. Also ich halte jetzt nichts von dieser Verteufelung, die es manchmal gibt, dass ja so getan wird, dass die jungen Menschen heutzutage alle einsam seien, weil sie nur noch an ihrem Handy hängen. Das greift auf jeden Fall zu kurz. Und tatsächlich ist es so, dass viele junge Menschen, wenn sie eben digitale Medien benutzen, tatsächlich auch mit den Leuten Kontakt haben, mit denen sie so auch face-to-face Kontakte hätten. Also es ist nicht so scharf getrennt, aber es kann dennoch so sein, dass gerade bei jungen Menschen, die sehr Probleme haben, vielleicht mit anderen in Kontakt zu kommen, die dann versuchen, das Internet sozusagen als einen Ersatz zu benutzen, dass das nicht komplett reicht als Kompensation. Aber es ist auch so eine Frage nach der Henne und dem Ei. Ja, weil es ja sein kann, wenn ich einsam und traurig bin, dass ich dann mehr die digitalen Medien aufsuche, um mich vielleicht abzulenken oder so. Und das muss nicht sozusagen der Startpunkt sein. Also auf jeden Fall gibt es diesen Zusammenhang, dass einsamere und auch depressivere, ängstlichere, belastetere junge Menschen eher zu so einer exzessiven Mediennutzung neigen. Aber man kann nicht sagen, dass das jetzt die kausale Ursache dafür sei. Ja. Also das halte ich doch zu simplistisch. Ja.
Du hast eben schon angesprochen, dass es auch viele gesundheitliche Auswirkungen oder ja Schäden eigentlich dann hat, wenn man chronisch einsam ist. Und es gibt ja sicherlich auch gesellschaftliche Auswirkungen, über die würden wir auch gerne sprechen. Aber lass uns erstmal bei den gesundheitlichen bleiben, würdest du uns das nochmal erläutern, was das denn so ist?
Ja.
Und vielleicht auch, ab wann gilt man denn als chronisch einsam?
Ja, also grundsätzlich finde ich es erstmal wichtig zu sagen, dass Einsamkeit an sich noch keine Krankheit ist und nicht was Schlimmes. Also, dass man das nicht katastrophisieren sollte, wenn man sich mal einsam fühlt, sondern es ist ein normales menschliches Gefühl, das die allermeisten von uns irgendwann im Leben mal kennenlernen und das in der Regel aber dann auch vorbeigeht. Man kann aber sagen, Einsamkeit ist als Gefühl wie ein Signal. Also man könnte das vergleichen mit Hunger oder Durst. Also es ist ein Hinweis auf was Lebensnotwendiges, das uns fehlt. In dem Sinne ist es eben auch, ja, es hat einen Grund, könnte man sagen, dass es so schmerzhaft und so quälend ist, weil wir uns damit befassen sollen. Mhm. Hunger, Durst ist ja auch nicht angenehm.
Ein Bedürfnis, das erfüllt werden will.
Genau, genau. Ja. Also Einsamkeit könnte man in dem Sinne wirklich als hilfreiches Gefühl sehen erstmal, das uns ja sagt, hey, schau mal, da fehlt dir was, was vorher vielleicht mehr da war, wenn es so einen Umbruch gab. Also es kann ein Hinweis sein. Es ist aber natürlich so, dass ein Signal in diesem Sinne Stress bedeutet. Also Einsamkeit, wenn wir es mit einem Feuermelder vergleichen, ne, wenn der klingelt, geht es darum, sozusagen die Brandursache festzustellen und nicht diesen Feuermelder abschalten zu wollen. Es ist aber so, wenn er jetzt beständig klingelt, also wenn wir jetzt nicht schaffen, wieder in Kontakt zu kommen mit anderen, warum auch immer, da kann es ja verschiedene Gründe für geben, und wir dann chronisch einsam sind, dann ist das für unseren Körper chronischer Stresszustand. Weil die ganze Zeit dieses Signal da ist, dass etwas fehlt, dass wir uns um uns kümmern sollen, dass wir eben in Handlung kommen sollen. Genau, und ich habe ja gerade schon Stress angesprochen. Einsamkeit, wie jetzt andere Stressfaktoren, ist auf Dauer schlecht für den Körper. Da sehen wir dann eben diese typischen Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel hohen Blutdruck und dann auch eher schlechteres Gesundheitsverhalten, dass wir sehen, die Leute rauchen mehr, die trinken mehr, die kümmern sich nicht so um sich selber, bewegen sich nicht genug, ernähren sich schlechter. Also es klingt jetzt so holzschnittartig, ne? Aber es sind eben so Zusammenhänge, die wir auf gesellschaftlicher Ebene sehen, über die Einsamkeit dann eben auf Dauer sich auch auf körperlicher Ebene wirklich schädlich äußert, im Sinne von erhöhtem Risiko für zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so. Das kann man sich vorstellen wie so eine Kaskade. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass, weil ich mich jetzt gerade mal einsam fühle, dass ich Angst haben muss oder sollte, dass morgen meine Gesundheit irgendwie bergab geht. So ist es nicht. Mhm. Aber es ist doch ein Hinweis, den man ernst nehmen soll. Ja, so würde ich es zusammenfassen.
Ja, und wie sieht das gesellschaftlich aus? Also ich glaube, Anna und ich erinnern uns da auch an die Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung dieses Jahr, wo Scott Galloway auch über die Gefahr der einsamen jungen Männer gesprochen hat und in diesem Zusammenhang dann eben auch von den sogenannten KI-Freundinnen, die sich, ja, viele Menschen dann
gestalten.
Gestalten.
Ja, und auch diesen Risiken zum Beispiel, die er angesprochen hatte, war dann politische Radikalisierung als ein Beispiel.
Ja,
ne?
Ja, also das finde ich eine ganz wichtige Perspektive, weil auch wenn wir jetzt über die Gesundheit sprechen oder so, Einsamkeit manchmal als sowas Individuelles nur gesehen wird. Aber wir sind ja alle eingebettet in soziale Kontexte und auf die wirkt Einsamkeit tatsächlich auch zurück. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich eher einsam fühlen, dass die nicht so häufig zur Wahl gehen oder sich nicht so politisch engagieren wie andere, weil sie sich eben auch aus der Gesellschaft ein Stück weit ausgegrenzt fühlen, machtlos und das Gefühl haben, ja, sie werden vielleicht auch von den anderen nicht so gesehen oder können nichts bewirken. Mhm. Und das kann natürlich schwerwiegende Folgen für die Demokratie haben. Also diese politische Inaktivität, das ist so das eine. Aber das andere, was ihr mit der Radikalisierung schon angesprochen habt, das bezieht sich auch ein bisschen auf diesen Kreislauf der Einsamkeit, der zum Beispiel von John Cacioppo beschrieben worden ist, was einfach nur besagt, dass wenn ich einsam bin und einsam bleibe und chronisch eben da nicht rauskomme, dass es sich auch so ein Stück weit verselbstständigt, weil einsame Menschen dann auch eher negative Annahmen haben darüber, wie es wäre, mit anderen wieder in Kontakt zu treten, dass sie vielleicht von anderen abgelehnt werden. Man wird zunehmend misstrauisch, zieht sich mehr zurück, was dann wiederum die Einsamkeit befördert. Mhm. Also es ist so eine Abwärtsspirale sozusagen der Einsamkeit. Und eben dieses Misstrauen gegenüber anderen, das erodiert ja auch gesellschaftlichen Zusammenhalt, Vertrauen, prosoziales Verhalten. Und wenn ich dann durch die Welt gehe mit einem Misstrauen, dass die anderen mir nur Böses wollen, das macht mich dann auch eher empfänglich für zum Beispiel Verschwörungstheorien, weil das dann sehr gut daran anknüpfen kann, wie ich ohnehin die Welt sehe. Also es ist natürlich ein Prozess und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wenn man sich so fühlt oder die Welt so wahrnimmt, dass man dann psychisch krank ist. Aber es ist auf jeden Fall eine besorgniserregende Entwicklung. Und das Gefährliche ist eben bei der Chronifizierung, dass es dann für manche Menschen sehr schwer sein kann, da aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Weshalb es eben auch so wichtig ist, dass wir aufeinander achten. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass eine Freundin, ein Freund von uns sich mehr zurückzieht, ist ja vielleicht nicht so, dass die Person ihre Einsamkeit uns mitteilt.
Ja.
Na, aber dass wir auch mit offenen Augen und Herzen sozusagen auf unsere Mitmenschen zugehen, dass wir niemanden so verlieren in die Einsamkeit.
Ja, das ist bestimmt schwierig und herausfordernd dann, ne? So in der heutigen Welt auch, die immer so schnelllebig ist und wir alle sind so gefordert und so eingespannt. Und du hast eben schon, finde ich, angesprochen, dass viele Ursachen dann ja auch was eigentlich Gesellschaftliches sind, beispielsweise die Form, wie wir arbeiten, Ansprüche, die die Arbeitswelt an uns stellt oder ja, wie die Gesellschaft heute so funktioniert. Denkst du, dass sich das auch irgendwie wieder ändern kann? Oder anders gefragt, in der Gesellschaft vielleicht mehr Gemeinschaftliches bräuchte? Oder gibt es das? Und es ist jetzt ein falscher Schluss zu sagen, es fehlt offenbar an gemeinschaftlichen Möglichkeiten, einer gemeinschaftlichen Struktur in der Gesellschaft heutzutage, die so auf die Individualisierung ausgerichtet ist.
Also ich würde schon sagen, dass diese Zunahmen der Einsamkeit in den letzten Jahren, die wir auch in großen Umfragen gesehen haben, auf jeden Fall darauf hindeuten, dass es ein Thema ist, sei es, dass es vielleicht auch durch die Pandemie verstärkt wurde oder dass die Leute sich dem mehr zuwenden. Auf jeden Fall scheint da ja auch subjektiv ein Mangel empfunden zu werden. Und ich finde es auch relevant, über solche strukturellen Einflüsse zu sprechen. Oder es gibt auch Forschung dahingehend, inwiefern Stadtplanung zum Beispiel Einsamkeit.
Ja, schon gedacht. Ne?
Beeinflusst.
Die Wohnkonzepte.
Kann, genau.
Ne?
Ja. Ja, also ihr habt ja auch schon gesagt, ne, auch die Bevölkerungsdichte sozusagen hat in Studien immer so Zusammenhänge gezeigt. Und es ist eben auch gut zu sehen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Deutschlandkarte der Einsamkeit macht, dass es ja einerseits sowas ist, dass man sagen kann, in diesen Großstädten, wo man vielleicht anonymer so nebeneinander herlebt, da gibt es ein gewisses Risiko, aber auch in Gebieten, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es nicht so viele Angebote vielleicht, wo man dann seine Freizeit verbringen kann, wie jetzt einfach ein Park oder sowas, wo man hingehen kann, ohne Geld bezahlen zu müssen, ohne Teil eines Vereins sein zu müssen, was dann wieder so eine hohe Schwelle irgendwie impliziert, da irgendwie mit anderen zusammenzukommen. Also ich glaube, diese Fragen nach der Einsamkeit, die werfen ganz viele Fragen darüber auf, wie wir einerseits zusammen leben wollen, andererseits aber auch unser eigenes Leben gestalten wollen. Natürlich gibt es jetzt gewisse Zwänge, von denen wir uns selber als Individuum nicht immer so frei machen können. Na, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man oft viel arbeiten muss, um irgendwie seinen Lebensstandard zu halten. Aber ich denke doch, dass es eine Frage ist, die eben lohnt, angeschaut zu werden, weil wenn generell so eine Haltung da ist in der Bevölkerung, dass wir das so nicht mehr wollen, dass wir vielleicht mehr Zeit mit Familie und Freundinnen verbringen wollen oder dass wir irgendwo leben wollen, wo es sich einfach anfühlt, miteinander zusammenzukommen, wo irgendwie die Nachbarschaftsqualität, wie man so sagt, als Forschende gut ist. Das heißt, ich kenne die Leute, die neben mir wohnen und ich bin mit dem irgendwie im Kontakt. Das macht ganz, ganz viel aus. Und da kann man natürlich einerseits selber auch was zu beitragen. Andererseits ist es aber natürlich so, dass auch die Strukturen um uns rum ja von Menschen gestaltet sind. Ne? Das braucht dann vielleicht mehr Aktion auf politischer Ebene oder eben städtebaulich oder andere Interventionen eben. Aber das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist.
Ich finde das total spannend, weil eine Frage, die wir dir gerne stellen wollten, ist eben auch die nach den Maßnahmen gegen Einsamkeit. Und ich wollte da das Beispiel von Großbritannien bringen, was ja sehr viel in den Medien stattgefunden hat, dass es da eben ein Ministerium und politische Kampagnen gegen Einsamkeit gibt. Und das gibt's ja schon seit sehr vielen Jahren, jetzt seit rund 6 Jahren. Und es gibt ja auch viele öffentliche Kritik eben an diesen Kampagnen, die dann sagen, naja, da wird die Verantwortung auf eine individuelle Ebene verlagert, zu sagen, ja, geh mehr mit anderen Menschen in Kontakt, unternimm doch was. Aber eigentlich sind es auch gesellschaftliche Themen oder vielleicht politische beispielsweise, was du gerade angesprochen hast. Ne? Gibt es öffentliche Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, beispielsweise Jugendzentren, Schwimmbäder oder sonst was alles. Und da wurde dann genau das dran kritisiert. Also es scheint ja auch nicht nur bei uns so ein Problem zu sein, sondern das scheint ja wirklich auch so ein internationales Problem zu sein, dieser Zeit vielleicht auch einfach.
Ja, und ich musste auch gerade noch an Probleme wie Pflegenotstand, Kita-Krise denken. Also diese Probleme schreien ja eigentlich auch danach oder da braucht es eigentlich auch mehr Gemeinschaft, um sowas aufzufangen, auch wenn das vielleicht nicht die beste Lösung ist. Aber es lässt sich ja gar nicht mehr umgehen teilweise, ohne Gemeinschaft das zu lösen.
Ja, also ich finde, es ist jetzt nicht auch nur schlecht, Einsamkeit auf der individuellen Ebene anzuschauen, aber das darf eben nicht die einzige sein, ne? Weil es eben ein Problem ist, das fühle ich als Mensch zwar, aber ich bin eingebettet in diese verschiedenen Ebenen. Deshalb finde ich es eigentlich genau richtig, dass die Politik sich dem Thema annimmt, aber da erwarte ich dann eben auch mehr Aktionen, die eben darüber hinausgehen, dem Einzelnen, der Einzelnen zu sagen, was er oder sie jetzt tun soll. Also das eine, was aber auf einer gesellschaftlichen Ebene dann auch wirkt, was ich grundsätzlich sehr gut finde und begrüße, sind eben diese Kampagnen, die überhaupt auf das Thema aufmerksam machen, weil die einzelne Person dann auch das Gefühl haben kann, okay, es ist nicht so schamvoll.
Ja,
ich bin nicht der einzige Mensch, der damit eine Schwierigkeit hat. Also auf der Ebene finde ich solche Kampagnen durchaus schon auch sinnvoll, aber das darf eben nicht das Einzige bleiben, sondern es müsste dann eben auch Investitionen geben oder mehr so lokale Aktionen vielleicht auch, ne? Dass man zum Beispiel schaut, wie wollen wir in unserem Stadtviertel leben, was gibt es hier überhaupt an öffentlichen Plätzen, wo die Leute sich treffen können und dann eben auf der Stadtteilebene zum Beispiel oder in den Kommunen irgendwie zu schauen, weil die ja auch viel tun können, um diese sogenannten Third Places, wie man in der Forschung auch so sagt, also so ein Ort, der eben nicht nur zu Hause oder Arbeit ist, sondern so ein dritter, wo man einfach hingehen kann, die mehr zu kultivieren. Und das ist ja auch was Kulturelles, könnte man sagen, dass es vielleicht in anderen Ländern als jetzt Deutschland oder Österreich mehr etabliert ist, dass es die gibt und dass man die für seine Freizeitaktivitäten nutzt. Aber ich glaube, auch die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir vielleicht zu wenig von denen haben in gewissen Regionen.
Ja.
Na, ich glaube, das hat dann auch einen großen Unterschied gemacht, wenn man jetzt so limitiert war in seinen Freizeitmöglichkeiten und überhaupt irgendwie klarzukommen in der Zeit, dass da die Wohnsituation sowas ist, mit dem alles steht und fällt, dann natürlich auch, inwiefern habe ich Wohnraum, Kinderbetreuung und so weiter. Also da kommt das alles wieder zusammen. Und das sind eigentlich, finde ich, dann Ebenen, die lassen sich auch nicht so separieren.
Ja,
das stimmt. Aber da ist die Politik mehr gefragt, eben nicht nur irgendwie aufzuklären, was kann jetzt die Einzelne tun, sondern eben auch Programme zu starten, die eine einzelne Person nicht so verantworten kann.
Ja, es ist echt komplex, ne? Weil einerseits muss es die erstmal geben und Angebote müssen da sein und dann gleichzeitig, wenn man dann vielleicht schon in der von dir beschriebenen Spirale drin ist, dass man vielleicht schon misstrauisch wird oder schon so Hemmungen hat, rauszugehen, unter Menschen zu gehen, mit neuen Menschen wieder in Kontakt zu kommen, dann liegt es auch wieder doch an jedem Einzelnen, die Angebote wahrzunehmen, sofern es sie denn gibt. Ne? Es ist ja kompliziert.
Ja, und man fühlt sich ja auch nicht immer nur als Individuum einsam, sondern man kann sich ja auch in der Gruppe einsam fühlen oder ich glaube auch Familien fühlen sich teilweise einsam, obwohl man meinen könnte, sie haben sich einander, ja okay, aber dieses oft auch dezentrale Leben und eben, dass es kein gemeinschaftliches Leben gibt, also ne, das sieht man ja auch an der Umfrage, dass es einfach auch ganze Gruppen betrifft, die sich irgendwie vielleicht auch zusammen einsam fühlen, oder?
Ja, also das finde ich auch eine wichtige Differenzierung, weil Einsamkeit sonst oft als sowas aufgefasst wurde, was jemanden betrifft, der irgendwie alleine zu Hause sitzt.
Genau.
Dabei kann man auch sehr glücklich alleine zu Hause rumsitzen, gerade wenn man sich das vielleicht irgendwie gewünscht hat, dass man sich jetzt mal zurückziehen kann mit einem Buch, wenn man sonst irgendwie viel Stress hat oder so. Dann kann das ja auch eine Zeit sein, aus der man eben Kraft schöpft. Und andersrum kann das als besonders quälend erlebt werden, wenn man jetzt in der Gruppe ist und merkt, man hat mit denen nichts gemeinsam. Man kann über nichts reden oder so. Und das ist, was viele beschreiben, eigentlich noch mal quälender, ne? Weil man dann auch vielleicht eher diese stigmatisierenden Gedanken hat, so, das liegt jetzt an mir oder mit mir ist was verkehrt. Und deshalb finde ich eben Kampagnen, die in Richtung Entstigmatisierung gehen, so wichtig, dass man weiß, es ist jetzt kein persönlicher Makel, sondern vielleicht sind das jetzt nicht meine Leute und ich finde die woanders. Aber ich muss es nicht so auf mich beziehen, dass es jetzt eine Schwierigkeit von mir sei, dass ich mich da gerade nicht aufgehoben fühle.
Also verschiedene Formen der Einsamkeit, wenn man so will. Ne? In dem Zusammenhang fanden wir auch spannend, das können wir vielleicht mal kurz einstreuen. Es gab einen Artikel des Business Insiders, der einen Trend beschrieb, dass insbesondere Frauen der Millennial-Generation es wohl vermehrt bevorzugen, alleine zu leben und dass eben auch der Kinderwunsch, also sofern es denn einen gibt, immer weiter aufgeschoben wird, dass vielleicht auch Ehen an Priorität verlieren und dann auch noch ältere Frauen auch eben sich vermehrt für ein Leben alleine entscheiden und sich später, zum Beispiel wenn die Kinder aus dem Haus sind, sich von ihren Partnern trennen. Da könnte man sich natürlich auch fragen, wie das nun wieder alles zusammenpasst, aber wahrscheinlich ist da dann wieder der Punkt, dass es wichtig ist, ansonsten ein gutes soziales Umfeld zu haben, dass man solche Entscheidungen dann selbstbestimmt treffen kann.
Ja, also ich denke, das weist ja auch darauf hin, inwiefern die Qualität der Beziehung wichtig ist und nicht nur Quantität, sozusagen, dass man irgendwen hat oder halt irgendeinen Partner, Partnerin, auch wenn man sich da vielleicht lange nicht mehr verbunden fühlt.
Ja, stimmt. Man kann sich auch in einer Beziehung sehr einsam fühlen.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Ja. Also das ist, glaube ich, dann mit Blick auf einen Einzelfall dann immer eher was, was man anschauen muss. Weil grundsätzlich ist es ja was Gutes, wenn man sich aus Beziehungen löst, die einem nicht gut tun. Ne? Wenn man irgendwie merkt, man ist unglücklich mit dieser Person oder es ist vielleicht auch irgendwie eine Beziehung, die sich verändert hat über die Zeit, dann kann es ja auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit geben und es kann auch eine Selbstfürsorge sein, wenn man sagt, da löse ich mich, da gehe ich jetzt raus. Also es hat auf eine Art, was finde ich sehr empowernd ist, wenn man sagt, man ist frei in seinen Lebensentwürfen auch die Beziehungen abzubrechen, die eben nicht dazu beitragen, dass man sich weniger einsam fühlt jetzt in seinem Alltag. Andersrum ist es aber natürlich so, dass mit jedem Bruch, mit jeder Änderung das Einsamkeitsrisiko ein bisschen steigt. Also zum Beispiel nach Trennung sehen wir das ja sehr, sehr stark. Und diese Geschlechterunterschiede, die gibt es dann vor allem im höheren Lebensalter. Und ich denke, das hängt eben auch mit so diesen klassischen Geschlechterrollen in gerade so heterosexuellen Beziehungen zusammen, dass oft, man könnte sagen, Männer sich im Sozialleben mehr auf die Frauen stützen, also dass die Frauen im Schnitt eher diejenigen sind, die zum Beispiel auch Freundschaften pflegen oder generell im Haushalt dafür sorgen, dass alles klappt. Und wenn die Frauen sich dann trennen, die Männer oft in ein sehr, sehr tiefes Loch fallen, während es für viele Frauen, die sich dann im höheren Lebensalter trennen, eher eine Befreiung ist, weil sie eben jemanden, den sie die ganze Zeit versorgt haben, sozusagen von dem vielleicht nicht viel zurückkam, ja, weil sie sich dieser Beziehung jetzt entledigen konnten, wenn man es jetzt so negativ formulieren möchte. Also je nachdem, wie eine Beziehung gestaltet ist, muss man eben sagen, kann eine Beziehung gut tun oder nicht und dann eben auch eine Trennung gut tun oder nicht.
Ja, spannend. Ja.
Ja.
Was würdest du dir denn wünschen gegen Einsamkeit? Kann man das so fragen? Oder ist das was, wo du sagst, naja, ich sehe das eigentlich eher aus einer wissenschaftlicheren, nicht so aus einer emotionalen Perspektive. Das wären dann eher die Maßnahmen, die Frage, die wir eben schon hatten. Aber hast du da so auch noch persönliche Gedanken zu?
Also ich sehe natürlich oft auch das Individuum vor mir. Deshalb ist das so die Ebene, die ich anschaue. Also ich bin ja auch Psychotherapeutin in Ausbildung. Mhm. Und ja, wenn es irgendwas gibt, was ich mir wünschen würde, dann eben, dass es nicht mehr so schambesetzt ist, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, dass der erste Schritt wäre, eben auch Erleichterung zu erfahren. Und gerade bei jungen Menschen ist es immer noch hoch stigmatisiert, weil das ja gerade so, wenn man jetzt Mitte 20 oder so ist, mit dem kollidiert, wie man sich auch gerne sehen möchte. Ne? Man möchte irgendwie beliebt sein, man möchte FreundInnen haben, man möchte
die Peer Group.
Ja, genau, man möchte jetzt irgendwie selbstbestimmt frei sein Leben gestalten und so hinausgehen und, keine Ahnung, sich verwirklichen. Und das ist aber so schwierig. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die jungen Leute auch von dem Rest der Gesellschaft da mehr Aufmerksamkeit bekommen dafür, wie schwierig diese Lebensphase auch sein kann. Ja, weil ich teilweise auch Feedback bekommen habe, einmal auf ein Zeitungsinterview zur Einsamkeit bei jungen Menschen, wo dann quasi den jungen Leuten ihr Leiden abgesprochen wurde. Und das finde ich ganz schwierig. Also ich glaube, ich würde mir als Gesellschaft einen mitfühlenden Umgang, einen empathischeren Umgang mit anderen und ja, ihren Schwierigkeiten wünschen, dass wir mehr aufeinander zugehen, weil das ja dann auch der einsamen Person in dem Moment die Kontaktaufnahme leichter macht, wenn man weiß, da ist ein empathisches Gegenüber, Und ich muss mich jetzt nicht schämen oder so, weil das gerade bei der Einsamkeit auch so ein Ding ist, dass wir dann immer unterschätzen, wie gerne der andere uns doch wieder aufnimmt in der Beziehung. Ne? Ja. Weil manchmal ist es ja so, dass Beziehungen so einschlafen, dass es vielleicht gar nicht so einen Bruch gibt und dass man sich dann fragt, wie ist das eigentlich passiert? Also dass wir irgendwie da dazu kommen, dass wir eher mehr aufeinander zugehen und einfach den anderen Raum geben und ja, für sie da sind. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen, so als gesellschaftliche Haltung.
Ja, vielen Dank.
Ja, das ist ein guter Impuls.
Gutes Schlusswort.
Genau. Dankeschön.
Danke, Mareike.
Gerne.
Wir hoffen, ihr habt einiges heute aus der Folge für euch mitnehmen können. Wir bedanken uns wie immer bei euch für das Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@femtastics.com.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, falls ihr noch nicht unsere alten Folgen gehört habt, macht das doch mal und dann empfehlt sie doch einfach auch noch ganz vielen anderen Menschen weiter.
Guter Tipp, Anna.
Bis dann.
Bis dann.